Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, einen wunderschönen Sonntagmorgen. Ich bin Clara Steinkellner, darf Sie hier herzlich begrüßen im Namen des Verlages Edition Immanente, ein Verlag aus Berlin, der dieses Jahr zum ersten Mal auf der Leipziger Buchmesse sich präsentiert. Und unsere Neuerscheinung ist der Neoliberalismus und die Bewusstseinsseele, Beiträge zur anthroposophischen Sozialwissenschaft von Thomas Brunner, der heute hier ist. Und wir haben eine halbe Stunde Zeit, jetzt irgendwo dieses Buch zu erörtern. Thomas, du hast in den letzten Jahren als Autor, als Kulturwissenschaftler, als Künstler mehrere Beiträge veröffentlicht. Es gab 2004 die Neuherausgabe eines philosophischen Grundwerkes, eines hochkarätigen Werkes, das zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist, von dem Philosophen Paul Asmus aus Halle. Das hast du studiert und eingeleitet, neu herausgegeben. Dann ging es populärer weiter zur Fußball-WM in Deutschland 2006. Es ist ein Vortrag erschienen, das offenbare Geheimnis des Fußballspiels. Also es findet sich hier vieles nebeneinander. Dann kam ein musikwissenschaftliches Werk dazu, über die Liederzyklen von Franz Schubert im Jahr 2011. 2013 ist dann dieser Band erschienen, Euphonetische Gründe, Betrachtungen zur Kunst. Und jetzt im September 2016 eben der Neoliberalismus und die Bewusstseinsseele. Wie kam es dazu, dass jetzt nochmal so ein wirtschaftspolitisches Thema bearbeitet wurde?
Ja, erstmal guten Morgen. Neoliberalismus ist ja ein Begriff, den hat jeder im Grunde schon einmal gehört. Und es wandern verschiedenste Auffassungen dessen herum, was denn das sei. Es gibt eine triviale, sehr populäre Auffassung, das ist die, die sagt, ja, das ist der freie, freigelassene wilde Markt, der jetzt wieder, nachdem er dereguliert wurde, eingefangen werden muss, also der sogenannte Raubtierkapitalismus. Wenn man sich nun näher damit beschäftigt, kommt man darauf, so einfach ist die Geschichte doch nicht. Wir haben eine sehr vielfältige, vielschichtige Bewegung des Neoliberalismus. Man kann gar nicht eine einzige Schule als die neoliberalistische ausmachen. Das ist die Chicago School of Economics, Milton Friedman, das ist Hayek in Österreich, das ist der Ordoliberalismus in Deutschland, wen habe ich vergessen, und letztendlich Müller-Armack, soziale Marktwirtschaft in Deutschland als die mächtigste Strömung, die sich durchgesetzt hat. Allen diesen Strömungen ist eines gleich. Sie haben im Grunde zwei Prämissen, mit der sie die Gesellschaft anschauen, in gewisser Weise ein duales Gesellschaftsbild. In unterschiedlicher Abstufung gehen sie davon aus, wir müssen alle Regulierungen aus dem Marktgeschehen herausnehmen. Und da dieses befreite Marktgeschehen tatsächlich dieser jetzt eröffnete Konkurrenzmarkt nicht jeden auf seine berechtigte Weise leben lässt, müssen wir auf der anderen Seite einen sozialen Ausgleich schaffen. Also wir haben eigentlich einen Dualismus von vermeintlich freiem Markt und auf der anderen Seite von sozial ausgleichendem Staat. Wenn man sich das näher anschaut, dieses Modell, kommt man darauf, dass die ökonomische Lehre, die hier zugrunde liegt, im Grunde von Wirtschaft keine Ahnung hat, sondern eine rein ökonomische Theorie ist, die, das belegen jetzt neuere Wissenschaften auch, ganz konkret auch nicht aus der Wirtschaft entwickelt wurde, sondern aus der Physik. Wir haben also theoretische Modelle ab ungefähr 1880, die einfließen in die Wirtschaftswissenschaft. Nach den Kriegen interessanterweise wandern aus den Ingenieurberufen, aus den Ingenieurlehrstühlen in die Wirtschaftswissenschaften Menschen herüber, aus der Physik, also eigentlich aus den reinen Naturwissenschaften, in die Wirtschaftswissenschaften, da es schlicht und einfach nach einem Krieg für die Ingenieurwissenschaft nichts mehr zu tun gibt. Das heißt, es wird abgebaut. Das hat unter anderem Philipp Mirowski, der Wirtschaftswissenschaftler, sehr, sehr deutlich ausgearbeitet. Daran sieht man schon, es geht hier primär gar nicht um ein wirtschaftliches, sondern es geht um ein Theoriedenken, was ein System implantieren will, dessen Inhalt eine Effektivierung von Prozessen ist. Das nennt man dann ganz konkret Gewinnmaximierung. Und wenn man den Begriff der Gewinnmaximierung als primären Begriff der neoliberalen Ideologie ansieht, sieht man, er ist ein sekundärer Begriff des wirtschaftlichen Prozesses und nicht ein primärer. Wenn wir fragen, was sind primäre Begriffe des Wirtschaftlichen, kommen wir auf Natur als Grundlage allen Wirtschaftens, auf den Begriff der Arbeit, die Natur bearbeitet, und wir kommen auf Geist oder ordnenden Verstand, der die wirtschaftlich arbeitenden Prozesse leitet und organisiert. Also wir haben ganz andere Begriffe. Und wenn wir uns fragen, was ist der eigentliche Inhalt des Wirtschaftens, dann kommen wir zu noch etwas ganz anderem. Wir kommen auf den Begriff der Bedarfserfüllung. Wirtschaft kann nie einen Zweck außerhalb dessen haben, für wen produziert wird. Das zum Wirtschaftlichen. Auf der anderen Seite, wenn wir anschauen, der Staat, der nun ausgleichen soll, was ein falscher Wirtschaftsbegriff erzeugt. Wir haben gegenwärtig, und das ist die letzten Jahre, denke ich, deutlich geworden, wir haben eine neue Rundfunkgebühr, wir haben ein nationales Kulturschutzgesetz, wir haben viele Ausweitungen des Staatlichen, wir haben das komplette Bildungssystem mehr oder weniger in staatlicher Hand, interessanterweise in dieser Art erst seit 1938, das muss man wissen, das ist wirklich ein Reichsschulgesetz, was fast 1:1 überschrieben wurde. Das heißt, wir haben ein nationalstaatliches. Daran sieht man, der Neoliberalismus, denn nichts anderes ist dieses Modell, was wir gegenwärtig haben, implantiert das egoistische Prinzip nicht nur im individuellen Feld, dass es sagt, der Einzelne ist Antrieb des wirtschaftlichen Prozesses, indem er sich einen Vorteil verspricht, sondern wir haben genauso ein betriebsegoistisches Prinzip und wir haben ein egoistisches Prinzip. Wenn Sie mal den Satz dort oben lesen, diesen etwas skurrilen Satz, immerhin ein Original Brunner, den man hier auch lesen kann. Es gibt nur ein Unternehmen, an dem sind alle Menschen beteiligt, auch wenn sie es nicht merken. Dieses Unternehmen ist die Menschheit als Wirtschaftsgemeinschaft. Klingt erst einmal skurril. Aber wenn wir nüchtern betrachten, stehen wir alle, so wie wir auch schon hier uns befinden. Wir haben Schuhe mit Sohlen aus Thailand, dem Leder gegerbt in Italien, der Jeans mit der Farbe aus Neapel und so weiter. Wir haben also Weltwirtschaft in allen Bezügen, in denen wir heute stehen. Jedes Produkt ist ein arbeitsteiliges Produkt der Weltwirtschaftsgemeinschaft. Der Nationalstaat als egoistisches Prinzip wirkt ein und dynamisiert diesen Markt. Vielleicht erstmal soweit.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist Ihr oder dein spezieller Beitrag zu diesem Forschungsgebiet, dass du mit der Wirtschaft an sich gar kein Problem hast. Weil es ist ja oft so, dass man sagt, der Neoliberalismus und die böse Wirtschaft vereinnahmt uns und der Staat, das sind doch wir alle, das sind doch wir und da muss ein demokratischer Grundwert verteilt. Also wie ist da deine besondere spezielle Analyse jetzt zu verstehen?
Ja, es wäre ja sehr gedankenlos zu meinen, wir könnten etwas gegen die Wirtschaft haben. Nein, wir haben etwas gegen eine gewisse Art von Wirtschaft, die nicht um des Bedarfs willen produziert, sondern wo Kapitalinteressen dahinterstehen, die diesen Markt permanent abschöpfen. Wir haben aktuell eine Entwicklung des Finanzmarktes. Noch 1990 war die Realwirtschaft im Volumen 3-mal so groß wie die Finanzwirtschaft. 20 Jahre später ist die Finanzwirtschaft 10-mal so groß wie die Realwirtschaft. Das heißt, eine Blase von nicht gesättigten Interessen drängt permanent in die Realwirtschaft. Wir erleben gegenwärtig, dass sie nicht nur in die Unternehmen drängt und dort versucht abzuschöpfen, weil wir haben eine zinsniedrige Phase. Deswegen ist es nicht so hoch interessant aktuell. Sie drängen in den Boden. Und da sind wir nun bei einer eigentlich staatlichen Aufgabe, nämlich dem Bodenrecht. Wir haben bis heute den Boden als käufliche Ware. Und der Boden als käufliche Ware heißt, ein Mensch kann geboren werden und kann ein Grundvermögen von 8,4 Milliarden Euro mit der Geburt mitbekommen. Das heißt, andere Menschen, die auf diesem Boden tätig sind, müssen wie Sklaven abarbeiten, was hier durch Besitz geregelt ist. Also die staatliche Aufgabe, die es wirklich durchzuführen gilt, ist, ein Bodenrecht zu entwickeln, wo wir Boden selbstverständlich nicht mehr als Ware handeln können, sondern wo Boden ein Nutzungsgut ist und wo wir Nutzungsrechte ausbilden müssen. Also der Boden ist Menschheitsgut, er kann nie individual Privatbesitz sein. Das heißt nicht, dass wir nicht selbstverständlich Unternehmen gründen können und so weiter. Dann werden sie ihre Nutzungsgebühr entrichten müssen in den sozialen Zusammenhang. Die Käuflichkeit des Bodens gehört also dazu. Und diese Dinge kann man heute noch utopisch finden. Sie sind schlicht und einfach das, was in einer ungeheuren Weise heute das ganze soziale Leben belastet.
Wir haben hier den Untertitel, Sie sind Experte der anthroposophischen Sozialwissenschaft. Da ist am Klappentext nochmal genannt, die Konzeption der sozialen Dreigliederung, die Rudolf Steiner, wie ich weiß, 1919 veranlagt hat. Du hast dich intensiv mit diesem Konzept beschäftigt. Was begeistert dich daran? Warum ist es auch heute noch in Zeiten des Neoliberalismus im Jahr 2017 aktuell, nach 100 Jahren?
Na, das wird überhaupt erst immer mehr aktuell, weil wir ja mittlerweile sehen, was ein Denken verursacht, was keinen Wirklichkeitswert hat. Wenn ich eine Theorie aufstelle, die keine Wahrnehmungen hat, die auf keinen Wahrnehmungen basiert, sondern systematisch wie in eine tote Materie jetzt in das soziale Leben eindringt, dann muss ich realisieren, ich brauche auch Begrifflichkeiten, die in das Lebendige eindringen, die Soziales erfassen können. Das kann ich nicht nur statistisch. Mhm. Wenn wir hier reden von Bewusstseinsseele, das ist ein Begriff aus Steiners Menschenkunde, dann ist der Begriff des Bewusstseins entscheidend. Der Neoliberalismus geht davon aus, der Markt soll bewusstlos gesteuert werden. Die sogenannte Hand im Hintergrund, die den Markt steuert. Das ist Adam Smith. Und ich meine, Adam Smith ist auch in gewisser Weise der Erste, der den Staat schon heranruft als denjenigen, der doch gewisse moralische Werte aufrechtzuerhalten habe. Weil wir die Wirtschaft entmoralisiert haben. Wir haben alles Gewissen herausgenommen, weil wir der Wirtschaft genommen haben, das, was sie braucht, nämlich die Wahrnehmung der ganz konkreten Verhältnisse. Wenn wir sehen, wie heute Lidl in Afrika mit Kapital in einer kurzen Spanne von vielleicht 3 Monaten ein Unternehmen hinsetzt, dort Arbeitsplätze schafft und nach kurzer Zeit die ganze Region nicht mehr handlungsfähig ist, weil die Kleinbauern nicht mehr ihre Produkte unterbringen, weil die Produkte, die aus Europa sogar exportiert werden in diese Länder, dort billiger sind als das, was dort produziert werden kann. Dann sieht man, was es heißt, wir arbeiten in einer gewinnorientierten Art, ohne konkrete soziale und wirtschaftliche Verhältnisse zu berücksichtigen. Also das ist kein soziales Modell, auch wenn wir gegenwärtig immer wieder von Demokratie und Marktwirtschaft reden als den Heilsbringern der Welt, dann muss man sagen, nein, wir spüren Schritt für Schritt, dass das, was hier unberücksichtigt ist in diesem Modell, zur Sprache kommt. Und das ist schlicht und einfach der Mensch. Der dritte Faktor neben Markt und Staat ist schlicht und einfach die Sphäre der Kultur, die Sphäre des Menschen. Diese Sphäre haben wir heute mehr oder weniger eingemeindet in das Staatliche. Noch zur Zeit von Wilhelm von Humboldt, der die Schrift schrieb, Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen, war klar. Das Staatliche ist immer ein generelles. Wenn ich es verknüpfe mit einem Konkreten, ob es ein nationales ist, ob es ein kulturelles in anderer Art ist, habe ich immer ein Vorrecht geschaffen, das heißt, ich habe die Rechtssphäre korrumpiert. Dem haben wir bis heute in ungeheurer Weise. Wir müssen nicht in die Türkei schauen, um zu sagen, die Kurden werden unterdrückt. Denn Sie haben es, Herr Erdogan hat sein ganzes Konzept gelernt von der Bundesrepublik Deutschland. Das Projekt heißt hier Integration. Es heißt, hier hat kein Recht, ein Mensch eine Schule zu gründen, der nicht in deutscher Sprache spricht und der nicht in diesem staatlichen Konzept, in diesem staatlichen Prinzip sich befindet. Selbstverständlich, wenn wir von einer freien Kultur, einer mündigen Kultursphäre reden, kann jeder Mensch in seiner Sprache Schulen gründen. Der ganze moderne Fundamentalismus ist nicht eine Folge von abgedrehten Ideologen, sondern es ist ein Sekundärphänomen einer Gesellschaft, die ihre Prinzipien meint, anderen aufdrücken zu müssen. Also Fundamentalismus, das können Sie untersuchen in vielen verschiedenen Feldern, ist immer ein Phänomen der Befremdung und des Rückzugs in eigene Identitäten. Wenn ich Deutsch werden muss, wenn ich Deutsch sprechen muss in der Schule, wir haben das in Berlin, dann ist das gerade eine Integration, die nicht funktioniert. Und wir wissen genau, die deutschen Türken sind sehr gut in ihren türkischen Gemeinschaften verbunden. Sie fühlen sich bis heute nicht in Deutschland angekommen. Sie müssen die Möglichkeit haben, und das übrigens hat nicht nur ein Anthroposoph gesagt, sondern das ist Rupert Neudeck, der sagt, wenn wir nicht diese Sphäre befreien, also Rupert Neudeck, der große Aktivist in der ganzen Flüchtlingsproblematik schon seit Vietnam, wenn wir nicht trennen Staat und Kultursphäre, wir werden ungeheure weitere Probleme bekommen.
Ich würde da gerne in die Richtung noch mal ein Stück weitergehen. Der dritte Aufsatz, also dieses Buch besteht aus verschiedenen Aufsätzen und einem verschriftlichten Vortrag und einer Zitatsammlung noch zu einer wichtigen Stelle in dem Gesamtwerk im Rudolf Steiners, dem sozialen Hauptgesetz, aber dazu vielleicht später nochmal. Der dritte Aufsatz hier heißt Vom ethischen Investment zum ethischen Individualismus. Vielleicht kannst du dazu was sagen, denn Ethik ist ja immer für uns erstmal verbunden mit Normsetzung, mit einem generellen, und der Individualismus ist das genaue Gegenteil. Wie soll das zusammenkommen?
Ja, das ist auch ein altes Problem. Das wird im Grunde diskutiert seit dem Preußen während der französischen Besetzung. Die Problematik ist schlicht und einfach, kann der Mensch in Bevormundung sich entwickeln? Oder ist er nicht viel mehr beziehungsfähig, entwicklungsfähig, erkenntnisfähig, wenn ich tatsächlich seine kulturelle Individualsphäre ihm überlasse? Wilhelm von Humboldt hat 1808 in Berlin die Universität gegründet, ausdrücklich als Bürgeruniversität. Humboldt hat unterschieden zwischen staatlich und öffentlich. Für ihn war der Begriff des Öffentlichen eine Universität, also wir würden heute sagen, der Zivilgesellschaft. Er sagt sogar, wir müssen die Kultur unabhängig von den staatlichen Interessen halten, dann wird sie sogar bei feindlichen Eingriffen verschont werden. Man kann das alles nachlesen. 1810 bereits hat der König von Preußen dieses lukrative Projekt in Sicht und krallt es sich. Und Humboldts Kommentar dazu ist schlicht und einfach, die Universität ist mehr als verloren, denn der Geist ist aus allem gewichen. Was heißt Geist? Geist heißt, hier sind keine Angestellten tätig, hier sind keine Menschen tätig, die einer Hierarchie gehorchen, sondern hier sind Individualitäten schöpferisch tätig. Und wer sich mit ihnen in Beziehung setzen will, das ist wiederum eine freie Entscheidungsfrage.
Das heißt, du traust dem einzelnen Menschen und seinem kreativen Potenzial eine ganze Menge zu, auch so weit, dass wirklich ja in dem Buch plädiert wird für eine echte zivilgesellschaftliche Selbstverwaltung eigentlich des kompletten Kultur- und Bildungsbereiches inklusive einer eigenständigen Finanzierung. Welches Menschenbild steckt da dahinter? Ist es nicht naiv, den Menschen so viel guten Willen zuzugestehen?
Nein, das ist schlicht und einfach ein Blick in die Wirklichkeit. Ich habe ja vorher geschildert, wie die gesamte Wirtschaft heute ausgehöhlt wird durch Interessen, die gar keine wirtschaftlichen sind. Mhm. Wenn ich Wirtschaft benutze, damit ich einen Vorteil habe als einer, der gar nicht im Produktionsprozess tätig ist, also wenn ich andere Menschen instrumentalisiere, ich habe ja das Bodenrecht erwähnt als ein Problem, aber die ganze Produktionsmittelfrage, im Grunde auch die Arbeit. Wir haben heute im Grunde einen modernen, kaschierten Sklavenmarkt. Wir haben Arbeit käuflich gemacht. Wenn wir diese ganze Sphäre nicht in den Blick nehmen, ja, dann sehen wir nicht den Schaden, der durch diese Art von Wirtschaft erzeugt wird. Und das heißt ja, die Menschen sind immer weniger ausgestattet, ihr Leben selbstständig zu führen. Nun springt der Sozialstaat ein. Und der hat ja immer so einen guten Leumund, weil wir vom Sozialen reden. Es ist doch die Allgemeinheit. Erstens ist es nicht die Allgemeinheit. Das hat Sloterdijk sehr deutlich gesagt. Er hat gesagt, nach 1945 haben wir von Nationalsozialismus auf Sozialnationalismus umgestellt. Denn wenn wir von Allgemeinheit im Staatlichen reden, ja, dann haben wir nicht die Weltgemeinschaft. Da agieren wir als Nationalgemeinschaft Deutschland. Das ist keine Allgemeinheit. Die Allgemeinheit wäre die Menschheit. Es ist also ein Partikularinteresse im Weltwirtschaftsprozess. Wir müssen also die wirtschaftlichen Prozesse selbst anders gestalten, dass der individuelle Mensch verantwortlich agieren kann. In dem Moment kann er auch in der Kultur initiativ werden. Wenn wir ihn in den Billiglohnsektor drängen und sagen, ja, er hat es halt nicht geschafft, er ist halt kein konkurrenzfähiges Subjekt, dann haben wir eine Versorgungslage geschaffen durch ein System, woraus auch kein bestes Bildungssystem die Menschen befreien wird, kein verordnetes. Wir müssen uns interessieren für die Eigenverantwortlichkeit im erweiterten Sinne des individuellen Menschen, nicht nur im Sinne der Selbstvorsorge, wie wir es heute installiert haben, sondern in seiner Verantwortlichkeit in seinen sozialen Beziehungen und in seiner sozialen Gestaltung. Und das ist der Zusammenhang von Bildungswesen und Kultur. Wir haben heute ein Bildungswesen installiert durch die Anbindung an den Staat. Und es kann gar nicht anders sein. Der Staat, wenn er Gelder gibt, muss diese Gelder definieren. Es ist gar keine Frage. Es sind Gelder des Staates, des Gemeinwesens, die selbstverständlich definiert werden müssen. Was passiert? Wir haben ein abstraktes System im Schulwesen, im Bildungswesen drin. Wir müssen ein gewisses Prüfungswesen haben, damit wir diese Gelder reglementieren können.
Das heißt, man merkt, wenn man deine Analysen ernst nimmt, entsteht wirklich ein ganz anderes Bild von Gesellschaft und es bleibt eigentlich kaum ein Stein auf dem anderen von den Grundsätzen und Gewohnheiten, die wir die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte fast ausgebildet haben. Ich möchte jetzt in den letzten guten 5 Minuten doch nochmal eingehen auf dieses soziale Hauptgesetz, das du in deinem Buch am Schluss noch in einem sehr umfassenden Kommentar behandelst, das von Rudolf Steiner 1905 zum ersten Mal formuliert wurde und im Grunde die Trennung von Arbeit und Einkommen auf den Punkt bringt. Gebrochen ist, eigentlich ist es für eine soziale Gemeinschaft und eigentlich, so wie ich es da verstanden habe, für die ganze Menschheit am gesündesten, wenn der Einzelne arbeitet um des Sinnes willen und die Erträgnisse seiner Leistungen nicht für sich beansprucht und die Bedürfnisse des Einzelnen von den Leistungen der anderen befriedigt werden. Nun haben wir in Deutschland seit 10 Jahren sehr prominent die ganze Grundeinkommensdebatte. Wie steht es für dich im Zusammenhang? Warum ist dieses soziale Hauptgesetz immer noch inspirierend?
Na, erstens, das ist ja gar kein Gesetz, was irgendeine Erfindung darstellt, sondern es ist erstmal eine Beschreibung der Wirklichkeit. Mhm. Ich arbeite im arbeitsteiligen Prozess für andere. Gehe in einen Laden und andere haben für mich produziert. Das ist erstmal das Erste. Wir arbeiten füreinander. Das ist Wirtschaften. In welcher Tätigkeit auch immer. Wir sind im ganz konkreten Austausch unserer Leistungen. Das ist die eine Seite. Das andere ist, wir arbeiten selbstverständlich nicht für Lohn. Das ist ein Irrtum in der Logik, sondern wir brauchen selbstverständlich Lohn, damit wir arbeiten können. Denn wenn wir nicht uns versorgen können, während wir arbeiten, können wir auch nicht arbeiten. Wir denken immer nur, am Ende des Monats kommt die Bezahlung meiner Arbeit. Kann man ja so denken. Der Fakt, der reale Fakt ist, ich muss Geld auf meinem Konto haben, den Monat, während ich arbeite. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Das heißt, alle Tätigkeit, die entfaltet wird, basiert in gewisser Weise auf einem Vertrauensverhältnis, das nennt man im Grunde Kredit der sozialen Gemeinschaft. Wie wir diesen Kredit gestalten, wie wir die Geste gestalten, da bin ich kein Anhänger unbedingt eines staatlichen Grundeinkommens, weil für mich ist das primär eine wirtschaftliche Frage. Wie also organisieren wir in anderer Art das Einkommen in Unternehmen? Und da muss man sagen, heute ist der Arbeiter ein Sklave, ein Lohnabhängiger des Kapitals. Er muss einfach ein Mitarbeiter des Unternehmens werden. Genauso wie der Manager ein Mitarbeiter ist, und es muss ein Teilungsverhältnis vertraglich vereinbart werden über das gemeinsam Produzierte. Und das ist etwas ganz anderes. Es fällt heraus der gesamte Kapitalmarkt. Das, was heute als absurder Kapitalmarkt, wie gesagt, 1:10 auf die konkreten Arbeitsverhältnisse drückt und ihn aussaugt wie eine Zitrone, als ob nicht davor hätte ein Baum wachsen müssen. Keiner fragt sich, wie ist es zur Zitrone gekommen. Man nimmt die Zitronen und quetscht sie aus. In dem Sinne kann man sagen, sind das keine Ideen, die irgendjemand sich ausgedacht hat, sondern es ist der Versuch, die Prozesse der Wirklichkeit wirklichkeitsgemäßer zu beschreiben, um wirklichkeitsgemäßer handeln zu können.
Ich möchte mit dem Handeln enden und dich auch noch mal zu deinen anderen Projekten befragen. Es ist ja so, dass du nicht nur Bücher schreibst, sondern auch seit Jahren mit der Freien Bildungsstiftung aktiv bist, jährlich eine Sommeruniversität organisierst, in vielfacher Weise zivilgesellschaftliche Vernetzung unterstützt. Vielleicht kannst du dazu einfach konkret noch was schildern und warum dir dieser freie Gesprächsraum so wertvoll erscheint.
Ja, wir haben es verlernt, das, was eigentlich selbstverständlich ist, dass Menschen sich in Zusammenhänge begeben und ins Gespräch kommen, ihre Erfahrungen aus ihren verschiedenen Welten, ihren Arbeitswelten, ihren Lebenswelten berichten. Das heißt, dass die Zivilgesellschaft selbst Orte gestaltet. Wir haben eine gewisse Tradition in den Kirchen, wir haben gewisse kleine Vereine, aber wir haben dieser Zivilgesellschaft bis heute kaum die Aufgabe zuerkannt, die ihr notwendig zusteht, nämlich das Kultur- und Bildungsleben selbstverwaltet zu gestalten. Und wir müssen nicht Angst haben vor einer Presse, die nicht staatlich zentralisiert ist, sondern die Menschen selbst in ihrem freien Austausch gestalten. Und deshalb kann ich nur sagen, wir gestalten freie Sommeruniversitäten, andere gestalten, andere Netzwerke, man verbindet sich, man kommt ins Gespräch, man ist sich nicht einig, man arbeitet an einem Verständnis. Und das ist der Prozess der Zivilgesellschaft, der schrittweise auch Rückwirkung hat, selbstverständlich auf das Wirtschaftsleben, dass Dinge entstehen, wie zum Beispiel die GLS-Bank, deren Entstehung ich lange mitverfolgt habe, und andere Banken, die ein anderes miteinander bemühen und die eben die ganze reine Gewinnmaximierungsinteressen schlicht und einfach ad acta legen.
Vielen Dank, Thomas, für diese Einblicke in deine Forschung und deine Praxis. Ich darf jetzt alle einladen, gleich hier um die Ecke vom Forum Sachbuch gibt es dieses Buch anzugucken, zu erwerben. Wir werden da sein, da liegt auch eine E-Mail-Liste aus, wer einfach Informationen über unsere Aktivitäten bekommen will. Und in der Nachbarhalle, in der Halle 3, haben wir einen eigenen Stand von der Edition Immanente. Vielleicht, Ulja Nowatschkova, stehst du noch mal ganz kurz auf, die Verlagsleiterin des Verlages, und da gibt es einen Stand. Ihnen allen noch einen schönen Sonntag und Messetag und wir freuen uns auf Gespräche. Dankeschön.
Danke sehr.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.